Hallo.
Hallo.
Ihr seid bei
Querquatschen
von To Tell
mit Annabelle
und Tanja. Hallo und herzlich willkommen bei Querquatschen. Heute mit einem ganz tollen, besonderen Gast, einer meiner besten Freundinnen und einer meiner Lieblingsschauspielerinnen.
Danke. Hi, ich bin's, Tina Ruland.
Tina Ruland. Ja, stell dich mal ganz kurz vor.
Oh Gott, das ist immer so schwierig, weil ich hoffe, dass andere Qualitäten würde ich jetzt besprechen wollen, um mich vorzustellen. Ich bin alleinerziehende Mutter, ich bin eine glückliche Frau, ich bin eine Abenteurerin, ich bin spontan und so weiter. Aber wahrscheinlich, Vorstellung geht mehr in die Richtung, ich bin Schauspielerin, ich bin seit 30 Jahren in dem Business. Das ist definitiv meine Berufung zu spielen. Meine Leidenschaft ist das Reisen, das weißt du ja. Das ist ja eine Leidenschaft, die wir gemeinsam teilen. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Also, wie würdest du mich beschreiben?
Du bist eine total herzliche, lebenslustige, wagemutige Waage.
Okay, schon alleine jetzt sage ich, ich werde in Zukunft nur noch die Leute fragen, beschreib du mich doch mal, das ist viel netter. Vielen Dank.
Und eine wahnsinnig erfolgreiche Schauspielerin, dafür bewundere ich dich total, weil sich 30 Jahre in diesem Business zu halten, ist ja wirklich etwas sehr Besonderes. Man sieht so viele kommen und gehen, also ich bin mittlerweile auch 20 Jahre in diesem Business, vor und hinter der Kamera als Moderatorin, aber als Schauspielerin sich so lange zu halten, ist wirklich was Besonderes. Und wir wollen heute mal klären, wie hast du das geschafft? Wie waren deine absoluten Anfänge? Was hat Manta Manta mit dir gemacht? Und es gab viele Nebenprojekte, Playboy, Let's Dance und. Warum macht man das? Was bringt es einem, sowas zu machen? Ich glaube, viele interessiert aber erstmal, wolltest du immer Schauspielerin werden? Wie war das, als du ein junges Mädchen warst?
Tatsächlich wollte ich immer Schauspielerin werden, ja. Und zwar hat das nicht nur als junges Mädchen angefangen, sondern im Kindergarten. Ich habe wirklich meine erste Rolle im Kindergarten gespielt, als Mutter Erde. Ich erinnere mich witzigerweise daran. Ich erinnere mich nicht an besonders viel aus meiner Kindheit. Irgendwie ist das gerade so in weiter Ferne. Aber ich weiß ganz genau, dass ich da stand. Und meine wahnsinnig schwierige Aufgabe war, ich musste meinen Sohn den Herbst, den Winter und meine Töchter Sommer und Frühling vorstellen und jeweils zu der Seite zeigen, wo die jeweiligen Kinder, anderen Kinder standen. Das war meine erste Rolle und da habe ich Blut geleckt, wirklich wahr, und habe immer gesagt, ich will Schauspielerin werden. Und das war aber natürlich zu einer Zeit, wo man nicht einfach so Schauspielerin wurde. Da gab es keine Castingshows, da gab es keine Castingbüros, keine Besetzer. Es war wirklich noch ein anderer Weg, den man einschlagen musste normalerweise. Also der klassische Weg wäre Schauspielschule gewesen. Und meine Eltern haben natürlich vor allen Dingen gesagt, so, ja, das kannst du ja als Hobby machen, aber damit verdient man doch kein Geld. Mhm. Und wie so viele junge Menschen direkt nach der Schule war auch ich nicht in der Lage, mich selber zu ernähren, womit auch, und habe dann dem Wunsch meiner Eltern entsprochen und erstmal eine Ausbildung gemacht. Also ich bin richtig gelernte mit Abschluss Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft.
Also heute würde man sagen Immobilienmaklerin, oder ist das nochmal ein Unterschied?
Das ist eigentlich so ein Seitengebiet, also diese Gesamtausbildung würde mich jetzt auch dazu berechtigen, Verwaltung zu machen oder sowas. Das machen Makler meistens nicht. Also bei Immobilienmakler stellt man sich mal vor, das sind die Leute, die die Häuser verkaufen, die Wohnungen vermieten und so. Aber da gehört noch ein ganzes Stück mehr dazu.
Dann hast du wahrscheinlich auch selber Häuser oder Wohnungen, oder?
Massenhaft halb Berlin gehört mir natürlich. Nein, überhaupt nicht. Ich habe keine Häuser. Leider nicht, weil ich habe sehr, sehr schnell festgestellt, dass das nicht mein Beruf ist. Und das waren auch, ich musste 3 Jahre Ausbildung machen, es waren 3 ganz harte Jahre für mich, das durchzuhalten. Habe ich auch nur auf den Druck meiner Eltern. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das gut finde, dass ich das wirklich zu Ende gemacht habe. Man redet sich ja gerne so Sachen schön, so von wegen so, ja, dadurch habe ich ja auch was beendet und jetzt habe ich eine Ausbildung, auf die ich zurückgreifen kann, ist Bullshit, weil ich kann darauf nicht zurückgreifen, weil ich es gar nicht mehr könnte. Hm. Es ist so lange her und ich habe ja auch nie wirklich darin gearbeitet, sondern nur meine Ausbildung gemacht. Und manchmal denke ich so, wenn jetzt zum Beispiel meine Söhne was anfangen würden und sagen würden, du, ich merke, das ist nicht meins, dann würde ich denen immer raten, dann lass es, dann verschwende nicht deine Lebenszeit, mach das, worauf du Bock hast. Und das war damals so, dass es dann hieß, nein Kind, mach das mal zu Ende, du kannst froh sein, überhaupt eine Lehrstelle gefunden zu haben, eine Ausbildung, das machst du jetzt zu Ende.
Und okay, du hast dich da durchgebissen auf jeden Fall, aber wie kam es dann letztlich doch dazu, dass du Schauspielerin geworden bist?
Ich habe während meiner Ausbildungszeit nebenbei in Musikvideos mitgespielt. Damals waren die Videos ja auch oft damals schon mit Geschichten versehen. Und da habe ich für Bad Boys Blue, das ist eine Gruppe, die in den 90ern so ein bisschen Musik wie Dieter Bohlen gemacht hat in Deutschland, für die habe ich in mehreren Videos mitgespielt und bin auch mit denen aufgetreten als Background-Sängerin. Und habe über die tatsächlich meinen allerersten Fernsehauftritt gehabt. Ich war nämlich bei der ZDF-Hitparade mit dabei im Background. Ich habe das nicht selber gesungen. Ich war wirklich nur so das Bonbonchen im Hintergrund, die genau perfekt Playback gesungen hat und hübsch ausgesehen hat.
Okay, das können wir seit Milli Vanilli ja nur zur Genüge, ne?
Genau. Ich habe nur dummerweise dafür keine Auszeichnung bekommen, das wäre auch nett gewesen.
Aber was anderes offensichtlich.
Genau, aber was anderes habe ich bekommen, ich habe nämlich mega Blut geleckt. Ich habe da vorne gestanden und das war ja tatsächlich ich und live, trotzdem sehr aufgeregt und habe gemerkt, wow, mir macht es so dermaßen Spaß, vor einer Kamera zu stehen und bin wirklich runtergegangen von der Bühne und habe gesagt, das ist meins, ich will spielen. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen weiter noch mit diesen Musikvideos gemacht und bin in, ich glaube, die Goldene Eins war das damals. Das weiß nicht, wer das noch kennt, mit Max Schauter, dem Urgestein,
ja.
Der Fernsehshows.
Ja.
Bin da eingeladen gewesen und war das Kegel-Girl. Sprich, die anderen Gäste haben irgendwie gekegelt,
okay.
Und ich musste die Kegeldinger aufstellen. Und das hat Michael Fleker gesehen. Michael Fleker war einer der ganz großen deutschen Regisseure. Der hat damals Klimbim gemacht, also damals ganz lange her, und hat ganz große Shows auch in Amerika Regie geführt. Und der plante, eine neue deutsche Sitcom an den Start zu bringen. Und der hat mich tatsächlich angerufen. Also wirklich so das Klassische, wo man immer drüber lacht. Hollywood ruft an, Hollywood war es nicht, aber Michael. Und sagte, ich habe das gesehen, hast du Bock auf ein Casting? Und
krass.
Und dann habe ich gesagt, jo, das mache ich. Das mache ich jetzt einfach.
Mutig.
Ja, aber es war so irgendwie, naja, ich kann ja nur gewinnen.
Und wie also, lief das Casting?
Das lief relativ. Ich hatte vorher noch nie von einem Casting gehört, wie das abläuft. Ich bin da mit meiner Schwester zur Unterstützung hingegangen, falls es doch nicht so ganz seriös sein sollte. Und dann sind wir dort angekommen im WDR, eindeutig seriös, und mir wurde Text in die Hand gegeben, also eine Szene, und dazu gesagt, gucken Sie sich das mal an. Dann habe ich das gemacht, ich habe mir das mal angeguckt, durchgelesen und gesagt, ja okay, habe ich mir durchgelesen, ist ja ganz nett, alles klar, und habe mich weiter mit meiner Schwester unterhalten. Und nach einer Dreiviertelstunde kam dieser entsprechende Redakteur und sagte so, können Sie den Text? Und ich so, wie, können? Sie haben gesagt, ich soll mir den angucken. Und dann sagten sie, ja, jetzt haben sie nochmal, wir geben ihnen nochmal 10 Minuten, aber dann sollten sie den Text können. Ich so, ach, Herr Jemini. Aber ich konnte damals, Gott sei Dank, sehr, sehr gut auswendig lernen.
Heute offensichtlich auch noch.
Heute auch noch. Es ist, das muss man wirklich sagen, es ist eine reine Übungssache. Also jeder Mensch kann auswendig lernen, man muss es üben. Wenn ich trainiert bin, mache ich das ganz schnell. Wenn ich längere Zeit nicht auswendig gelernt habe, muss ich da auch ein bisschen mehr Zeit aufwenden. So, auf jeden Fall habe ich dann ganz schnell auswendig gelernt mit meiner Schwester zusammen. Die hat mir die Stichworte gegeben und bin dann in diese Szene rein. Und meine Schwester hat Gott sei Dank den Gegenpart lesen dürfen, weil sie niemanden hatten. Und die konnte mir natürlich so ein bisschen helfen. Also immer, wenn ich einen
super
falsch lag,
ja,
oder völligen Blödsinn erzählt habe oder in den Dialogzeilen verrutscht bin, hat die dann so ein bisschen abgewandelt und habe das dann gemacht und bekam dann das Go.
Krass,
ja.
Von 0 auf 100.
Ja.
Und dann in der Sitcom mit wahrscheinlich anderen, bekannteren Menschen, oder?
Ja, die anderen waren alle sehr bekannt zu der damaligen Zeit. Das war auch Horst Jüssen, der auch schon bei Klimbim dabei war. Christiane Krüger, das ist die Tochter von Hardy Krüger, dem Senior, also die Schwester, eine Halbschwester von Hardy Krüger Junior. Daniela Ziegler, die kennt man ja auch, die spielt nach wie vor sehr, sehr viel. Und tatsächlich ganz, ganz vielen Gaststars. Wir hatten jede Folge einen berühmten, bekannten Gaststar dabei. Und ich war die missratene Tochter, die versucht irgendwo Männer abzuschleppen, um damit irgendwie sich das Leben abzusichern. So ein bisschen El Bundy-mäßig war das Ganze.
Okay.
Die lieben Verwandten übrigens. Ich war die Dumpfbacke in Blond. Das hieß die lieben Verwandten. Und
okay,
wir haben da mal eben 26 Folgen vor Publikum aufgenommen. Live-Situation,
wow,
mit 5, 6 Kameras. Das wird heute so ja gar nicht mehr gemacht. Aber im Studio, das war eine spannende Erfahrung. Und da habe ich natürlich extrem viel gelernt.
Wow, also ich bin total beeindruckt, weil du bist ja wirklich ins kalte Wasser gesprungen, aber offensichtlich hast du das so gut gemacht, weil danach folgte ja noch einiges, ne?
Also mit kaltem Wasser und reinspringen Da bin ich ganz gut drin. Und dann habe ich echt Glück, also das war natürlich auch mega Glück, dass ich das bekommen habe. Und vor allen Dingen mit solchen Kollegen zu drehen und mit einem solchen Regisseur, die mich sehr, sehr unterstützt haben. Das muss man auch so sagen. Das habe ich gar nicht so gemerkt, aber die haben mich schon sehr, sehr gut geführt, dass ich da überhaupt mithalten konnte und ganz viel gelernt habe. Und dann bin ich aber auch erstmal nach New York gegangen und habe da Schauspielunterricht genommen.
Warum nicht in Deutschland?
Weil ich habe natürlich sehr, sehr viel Presse gehabt mit dieser Sitcom. Zu der damaligen Zeit gab es kaum Schauspielerinnen in meinem Alter in Deutschland. Es gab noch Christina Plate und Julia Biedermann, glaube ich, und ansonsten gab es da aber niemanden. Das war nicht so eine Fernsehlandschaft, wie sie heute dort ist. Und die Presse hat sich damals sehr auf mich gestürzt, weil Michael Fleka, auch tatsächlich Ingrid Steeger, damals eine Ikone in den 70er Jahren groß gemacht hat und mit ihm auch ein Verhältnis hatte. Und dann wurde mir das natürlich auch direkt unterstellt, wobei das einfach nur ein väterlicher Freund war, der sich sehr liebevoll um mich gekümmert hat, beruflich gesehen. Und dann hieß es direkt, ist das die Neue und so weiter. Und es kamen auch viele böse Berichte. Und natürlich auch darauf bezogen, dass ich keine abgeschlossene Schauspielausbildung hatte. Dann war mir klar, wenn ich jetzt wiederum zurückgehe und nochmal an den Anfang, an den Start, dass Schauspielschulen mit mir gar nicht irgendwie so viel anfangen konnten. Weil die Idee von Schauspielschulen damals war schon mehr so, wir wollen die Leute total unbedarft, wir wollen die brechen, wir wollen, dass man, wenn man am Boden liegt, wieder aufgebaut wird und daraus die Kraft schöpft. Das war damals so. Wie das heute ist, ist es bestimmt völlig
anders. Aber du hattest ja schon Blut geleckt.
Also ich hatte Blut geleckt.
Nicht mehr jungfräulich.
Genau. Und ich hatte schon vor allen Dingen Fernsehblut geleckt. Schauspielschulen damals waren eher so, Theater ist das Nonplusultra, was ich jetzt so gar nicht für mich entdeckt hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt so, ich möchte eigentlich total unvoreingenommen auf Menschen treffen und mir von denen was beibringen lassen, ohne dass das gesagt wird so, ja, aber du glaubst ja, du kannst schon was. Was gar nicht der Fall war. Und deshalb bin ich nach New York gegangen. Und das war eine tolle Entscheidung, glaube ich, weil das mega Abenteuer war, in New York zu sein, alleine auf sich gestellt und mir da alles zusammenzusuchen. Ich habe da mit einer anderen Frau zusammengelebt, mitten in Manhattan, in Greenwich Village, und es war eine mega Zeit.
Toll, das glaube ich sofort. Dann bist du zurückgekommen, und was kam dann? Für dich war ja dann klar, okay, Schauspielerei ist es, ich habe jetzt schon ein bisschen was, ich habe mir meinen Weg bereitet, jetzt habe ich mein Rüstzeug dabei. Hattest du dann einen Plan? Gab es dann eine Schauspielagentur oder sowas?
Plan hatte ich nicht wirklich bis zu dem Zeitpunkt. Schauspielagentur hatte ich auch wiederum Glück, denn nicht so wie heute, wo es ja nun ganz, ganz viele Schauspielagenturen gab. Es gab damals nur ein paar große. Man konnte nicht einfach eine Agentur aufmachen. Das war geschützt. Und ich bin in eine reingerutscht. Die hat mich genommen und hat mich dann relativ schnell zu einem Casting geschickt, zu Manta Manta.
Ach,
ja. Und das war natürlich der Mega-Glücksgriff, direkt nach Hause kommen und dahin kommen und die Rolle zu bekommen. Und das war natürlich sensationell.
Ist das so ein Stigma, was immer noch an dir klebt, Manta Manta, dass du oft darauf reduziert wirst oder dass man dich damit sofort in Verbindung bringt?
Also es klebt an mir, aber nicht als Stigma, sondern finde ich als Schärpe, als goldene Schärpe, auf die ich total stolz bin und was mich super freut, weil man muss sich mal vorstellen, der Film ist her, ich weiß nicht, 28 Jahre oder so, und nach wie vor wird er mindestens einmal im Jahr im Fernsehen gezeigt. Er läuft, glaube ich, sogar auf Netflix oder so.
Stimmt.
Und selbst wenn ich heute sage, wenn Leute nicht so genau wissen, was ich drehe oder wo sie mich hinstecken sollen, dann muss ich nur sagen, Manta Manta, dann weiß jeder, wer ich bin und was ich gemacht habe. Und das ist sensationell. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, 28 Jahre später ist man immer noch mit einer Rolle identifizierbar. Nicht, weil ich immer noch die Uschi bin, aber weil das echt ein besonderer Film war. Also ich bin da super, super stolz drauf und freue mich auch über jeden, der sagt, ja, Manta, das habe ich total geliebt. Ich habe das letztens erst geguckt.
Ja, und das war der absolute Kultfilm. Ja,
ja.
Also jeder kennt Manta Manta. Ja. Das ist toll. Ja. Sowas, so eine Rolle, davon können ja viele nur träumen.
Ja, also das passiert einem wahrscheinlich einmal im Leben.
Hm.
Und das ist ja nicht nur Kult, das ist ein Klassiker. Und vor 2 Jahren war ich im Haus der Geschichte in Bonn. Und da war eine Ausstellung zu Autos, der deutschen liebste Spielzeug, und wirklich über die gesamten Jahrzehnte. Und Manta Manta, der Film, war ein Teil davon. Unser Manta stand dort vor Ort und im Hintergrund lief dieser Film. Und das war schon, da habe ich schon gedacht so, wow, wie geil, ich laufe im Haus der Geschichte.
Das ist krass.
Ja.
Til Schweiger war damals dein Gegenpart. Ihr hattet beide eure Anfänge und habt euch total unterschiedlich entwickelt. Hättest du dir vorstellen können, noch weitere Filme mit ihm zu machen? Oder ist das etwas, wo du sagst, ach Mensch, das steht noch auf meiner To-Do-Liste?
Also es steht nicht auf meiner To-Do-Liste, ich brauche noch unbedingt einen Film mit Til Schweiger, wobei ich mich darüber sehr freuen würde, weil ich ihn sehr schätze als Kollege und vor allen Dingen als sehr kreativen Kopf. Er hat ja vor allen Dingen sein Steckenpferd jetzt nochmal auf Produktion und Regie führen gelegt, was ich bewundernswert finde. Also der ist ja nun wirklich, so empfinde ich das, ein totaler Workaholic. Und ich finde, zu Recht kann er auch da die Lorbeeren für einheimsen, weil er tolle Sachen macht. Ja, andere Karriere, muss man aber auch wirklich so sehen. Als Mann ist es auch nochmal eine andere Geschichte. Er ist ja nun auch rüber nach Amerika gegangen. Auch nochmal eine andere Geschichte, als Mann das zu tun. Mit mehr Chancen wäre jetzt aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt mein Weg gewesen.
Manta Manta 2, wäre das was für dich?
Sofort. Also wir hoffen ja alle, ich habe ja auch noch mit anderen aus dem Film Kontakt, wir hoffen ja eigentlich alle, dass das endlich kommt, weil wann auch immer ich mal auf Social Media was poste über Manta Manta, ist direkt so ein wahnsinniges Echo und alle sagen immer, wann kommt endlich Teil 2? Und ich finde, es wäre total an der Zeit. Wir leben alle noch, wir sind alle noch ansehbar und es wären so viele wahnsinnige Geschichten möglich. Was ist 25 Jahre, 30 Jahre später aus uns geworden? Wo stehen wir alle? Sitzen wir noch im Ruhrpott und schrauben an Autos rum oder was ist passiert? Wir hätten ja mittlerweile auch, ich war ja am Ende des Films schwanger von Til. Das heißt, wir hätten auch ein Kind, was mindestens 28, 29 Jahre alt ist. Und das wirkt natürlich auch direkt, dass man da nochmal eine neue Generation reinbringt. Also genau. Ich finde, Manta Manta 2 müsste längst in den Startlöchern sein.
Also ich sitze in der ersten Reihe im Bitte. Kino, ja? Wenn das kommt, sofort. Cool. Jetzt habt ihr Manta Manta gehabt, aber Manta Manta war natürlich auch, hatte ich ja mehr oder weniger überrollt pressetechnisch. Wenn du sagst, die Sitcom war schon pressetechnisch viel, ist ja Manta Manta wahrscheinlich nochmal ein absolutes Donnerwetter dagegen gewesen, oder?
Ja, definitiv, weil auch das war wie damals mit der Sitcom, da gab es keine deutschen Sitcoms. Es gab auch nicht den deutschen Kinofilm. So richtig. Und plötzlich gab es den wieder und war erfolgreich. Das war natürlich eine große Sache. Also
aber wenn du sagst, es gab nicht immer nur positive Schlagzeilen, was hat das mit dir gemacht? Also darauf wird man ja dann als junges Mädchen auch nicht vorbereitet, plötzlich mal durch den Kakao gezogen zu werden und Sachen über sich zu lesen, die vielleicht auch gar nicht stimmen.
Also der große Vorteil war tatsächlich mein väterlicher Freund Michael Fehlka, der mir direkt am Anfang schon gesagt hat, du pass auf, du darfst das erstens nicht alles lesen. Es gab kein Internet zu dem Zeitpunkt, das heißt, man wurde damit auch nicht so konfrontiert. Ich bin jetzt auch nicht in die Zeitungsläden gegangen und habe mir alle Zeitungen gekauft und durchgeguckt, wo steht was, was steht da. Und er hat gesagt, und bedenke, was auch immer Negatives drin steht, morgen wird der Fisch drin eingewickelt. So, das war immer so sein Spruch und den habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Ich gesagt habe, okay, ich versuche das nicht allzu persönlich zu nehmen. Es gibt natürlich Momente, wo man denkt so, ey, was soll denn das jetzt? Warum schreibt denn das jemand? Ne? Der kennt mich doch gar nicht. Aber man muss einfach davon Abstand nehmen und sagen, ja, ist halt so. Aber es gehört mit zum Job und es gehört auch mit dazu, dass jeder es auch anders empfindet. Also ich möchte auch jedem zugestehen, dass er sagt, nee, mir gefällt nicht, wie du das spielst, weil es wirklich im Auge des Betrachters liegt. Also dem einen gefällt was, dem anderen nicht. Und ich versuche mein Bestes und möglichst lese ich nicht die gemeinen Sachen. Aber es tut auch weh.
Sind wir ehrlich?
Ja, eigentlich schon. Also ein bisschen sein. Schon.
Jetzt ist es so, dass danach quasi in den letzten 25 Jahren gefühlte 100, 200, 300 Rollen kamen für dich. Vom Traumschiff bis Rosamunde Pilcher. Gab es da noch etwas, wo du sagst, darauf bin ich auch total stolz? Ich hätte nie gedacht, dass mir zum Beispiel so eine Rolle mal angeboten wird.
Also ich bin stolz meistens auf die Projekte, wo ich mit dabei bin. Also ich war zum Beispiel bei einer Literaturverfilmung Jahrestage mit dabei, da hat Margarete von Trotter Regie geführt und ich hatte ein paar Drehtage in New York. Das war was ganz Besonderes, weil sie ja auch so eine Regie-Ikone ist und es ja nun in eine ganz andere Richtung geht, eher so in das etwas ernstere Fach, wobei ich persönlich der Meinung bin, dass Comedy viel schwieriger ist. Also es ist viel schwieriger, Leute zum Lachen zu bringen, als sie mit Spannung zu fesseln oder ihnen Angst zu machen oder sonst irgendwas. Also darauf bin ich sehr stolz, dass ich dabei war. Nicht von schlechten Eltern, die Serie liebe ich, weil sie so entzückend ist und weil, glaube ich, die Menschen das auch so gerne geguckt haben. Also weil ich glaube, da haben wir die Zuschauer richtig schön unterhalten. Da war jeder so, oh ja, was für eine Familie und das kenne ich auch und ja, die Oma nervt auch immer so bei uns. Das fand ich ganz toll. Und jetzt sehr aktuell, Blockbusters ist für mich definitiv was, worüber ich mich sehr, sehr freue, weil es so eine ganz andere Facette für mich nochmal darstellt, weil ich mich richtig verkleiden darf. Ich spiele da ja eine deutsche Muslima, also die zum Islam konvertiert ist, mit Kopftuch richtig, Kopftuch und verhüllt. Und das ist total spannend, weil es wirklich wie als Kölnerin, wie Karneval ist. Ich darf völlig auch optisch jemand anders sein und bin selber überrascht, was es mit mir so macht, also wie ich mich fühle. Ich fühle mich zum Beispiel total nackt und angreifbar, weil meine Haare weg sind, weil ich das Gefühl habe, so, es ist alles nur auf mein Gesicht reduziert.
Man sieht nur noch mein Gesicht. Wahrscheinlich genau das Umgekehrte, was damit bezweckt werden soll.
Eigentlich schon, aber es ist, wenn man nicht damit aufgewachsen ist oder wenn man das nicht aus tiefem Glauben macht, sondern einfach nur als Rolle, dann ist es wirklich nochmal ein anderes Gefühl, glaube ich. Aber es ist super spannend.
Die Serie ist ja auch im Moment zu sehen bei Netflix. Ist das zum Beispiel auch was, wo deine Söhne manchmal sagen, ich möchte jetzt mal gucken, wie die Mama im Fernsehen oder in der Serie, halt im Streamingdienst, wie die sich so macht? Also gucken die tatsächlich dich an als Schauspielerin?
Ja, nicht alles. Also es gibt so Sachen, die finden sie eigentlich nur blöd, vor allen Dingen, wenn es irgendwie mit Liebesfilmen oder sonst was zu tun haben. Wenn ich andere Leute küsse, ist ganz schwierig, weil sie das sowieso ein bisschen eklig finden. Aber Blockbusters gucken sie tatsächlich zurzeit total aktuell, finden das mega witzig.
Übernehmen sie auch die Fäkalsprache?
Naja, da werde ich dann strenge Mama und sage, nee, das geht nicht, auch wenn ich das eventuell im Film gesagt habe, aber ich versuche da schon erzieherischen Einfluss zu nehmen, dass das natürlich nur ein Film ist und nur eine Rolle, aber die lachen sich vor allen Dingen tot. Also es ist sehr, sehr witzig.
Jetzt gibt es in diesem Business ja auch viele andere Nebenprojekte von dir, die du gemacht hast, wie zum Beispiel den Playboy. Du hast dich ja mehrfach für den Playboy ausgezogen, unter anderem sehr mutig für deinen 50. oder zu deinem 50. Geburtstag. Du warst Titelblatt. Ist das etwas, auf das du stolz bist?
Also ich war ein bisschen jünger. Ich war nicht 50 zu dem Zeitpunkt, als ich mich nochmal ausgezogen habe.
Aber
ich
fast,
war,
oder?
Ja, ich war, ach, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 46 oder 47, irgendwie sowas.
Okay.
Aber war natürlich auch, also die ersten Male Playboy, die ich gemacht habe, die waren ja tatsächlich, oder das erste Mal war noch während meiner Ausbildungszeit, als ich noch gar nichts mit Drehen am Hut hatte, also ganz weit weg. Und auch die ersten anderen, also 2 und 3 war, ich weiß gar nicht genau, wie oft das war. Vielleicht kann das mal jemand nachzählen, wie oft ich tatsächlich im Playboy war.
Das wusste ich auch nicht, so oft, ja?
Ja, 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 ich war tatsächlich, nehme ich mal fast an, dass ich von den Deutschen am meisten im Playboy war.
Also das müssen wir unbedingt nochmal nachschauen.
Ja, das
müssen wir
mal recherchieren.
Ja.
Aber, und das ist ja auch eigentlich was, worauf man stolz sein kann. Also ich bin da auch gar nicht, dass ich sage, das ist ja ganz furchtbar, möchte ich nicht drauf angesprochen werden, weil ich wusste ja, was ich tue. Vor allen Dingen beim letzten Mal wusste ich ganz genau, was ich tat. Und da war einfach so der Punkt, dass der Chefredakteur von Playboy wirklich mich angeschrieben hat, gesagt hat, du, weißt du was, mein Traum war es, dass ich dich nochmal vor die Kamera kriege. Und dann habe ich sehr vehement gesagt, nein, ich auf keinen Fall, das mache ich nicht, will ich auch gar nicht. Und man muss sagen, irgendwann war das Angebot so interessant und so freundlich und nett und lukrativ, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich das. Und fand es eigentlich auch eine ganz witzige Sache, 25 Jahre später. Also es waren tatsächlich 25 Jahre vergangen zwischen einer der ersten Shootings und diesem. Und zu sagen, so sieht man aus, wenn man nichts hat, hat man sich machen lassen. Also alle meine Teile sind gleich alt. Es ist nichts gespritzt, nichts anders irgendwie verändert. Und wenn man glücklich und zufrieden mit sich ist, dann kann man so auch noch rüberkommen. Und das fand ich wichtig zu erzählen. Und schöne ästhetische Bilder, was ich finde, uns auch geglückt ist, herzustellen. Habe auch das Gefühl, also die Reaktionen waren wirklich sehr, sehr, sehr positiv, vor allen Dingen von Frauen.
Das ist ja meistens so, ne? Also ich finde auch, das sind total schöne Fotos. Du hast uns ja den Playboy auch mal gezeigt. Kam da nicht trotzdem manchmal so ein mulmiges Gefühl auf, wenn du morgens deine Kinder in die Schule gebracht hast, nach dem Motto, oh, vielleicht hat der Klassenlehrer jetzt auch irgendwie den Playboy mal gesehen?
Also ich habe tatsächlich mit meinem ältesten Sohn vorher drüber gesprochen. Also ich habe mir nicht die Erlaubnis eingeholt. Ich finde, das wäre anmaßend, dass ich mich da nach einem Kind richte. Mir war klar, dass er darauf angesprochen werden könnte. Also ich wollte schon mit ihm darüber reden, dass er einfach auch einen Weg findet, damit umzugehen vorher. Und dass er nicht da völlig so, dass plötzlich einer vor ihm steht und sagt, guck mal, ich habe deine Mama nackt hier, irgendwie so. Das war eigentlich ein sehr kurzes Gespräch, weil er gesagt hat, warum machst du das? Und dann habe ich gesagt, weil ich gutes Geld damit verdiene. Und dann hat er gesagt, ja cool, dann viel Spaß. Also der war da sehr relaxed. Mein Jüngster, so mein Kleiner, findet den Playboy ganz toll. Der guckt sich sehr gerne auch das mal an. Also nicht mich, aber andere Frauen. Findet es irgendwie ganz spaßig, da heimlich mal reinzuschauen. Und mit allen anderen habe ich gedacht, ganz ehrlich, wer mich darauf anspricht, der kriegt von mir auch eine freundliche, entsprechende Antwort. Und wer mich nicht darauf anspricht, das geht mich auch nichts an. Also ich mache mir jetzt keinen Kopf, ob das jemand sich anguckt oder der Klassenlehrer oder andere Eltern von Mitschülern. Entweder reden sie mit mir darüber, dann kann ich sehr offensiv damit umgehen. Aber wer das heimlich tut und da sich den Mund zerreißt hinter meinem Rücken, der ist genau an dem richtigen Ort, nämlich hinter mir.
Das ist doch eine gute Einstellung. Es gibt jetzt mal Let's Dance, dann gibt es ja noch ein paar andere Sachen, wo du mal mitgemacht hast. Ist das etwas, was man so bedient einfach? Kommt das dann einher mit der Schauspielerei? Oder ist das etwas, wo viele vielleicht auch die Nase rümpfen und sagen, das ist mir viel zu boulevardesk?
Also ich bin ja für sowas immer offen und sage, was mir Spaß macht, versuche ich auch zu machen, wenn es geht. Ich finde, das gehört auch partiell mit dazu. Die Leute wollen ja auch auf anderer Ebene unterhalten werden. Und jetzt zum Beispiel gerade Let's Dance, das sehen ja die meisten Kollegen eigentlich so fast wie so ein Ritterschlag, wenn man dabei sein darf, wenn man da gefragt wird. Das war mir gar nicht so bewusst vorher, dass das gar nicht so einfach ist, dass man da reinkommt. Man wird ja wirklich gefragt, ob man kann sich da nicht bewerben oder so, sondern man wird ausgewählt. Insofern, das sind schöne Begleiterscheinungen. Teilweise lernt man ja auch wirklich spannende neue Sachen kennen. Nö, ich mache das ganz gerne, aber nicht jeder von den Schauspielern, die ich kenne, machen sowas. Das stimmt.
Du hast vor allen Dingen vorhin ein tolles Stichwort genannt, nämlich die Schönheitsmaßnahmen anderer Kolleginnen, ja. Also es gibt natürlich viele Schauspielerinnen in deiner Altersklasse, die schon was haben machen lassen, ob jetzt eine tatsächliche Operation, ob Botox, ob irgendwelche anderen Injektionen. Und du stehst für die totale Natürlichkeit. Dafür, also da bist du relativ outstanding, da bist du allein auf weiter Flur, muss man ja so sagen, ne? Warum ist das so?
Schwierige Antwort darauf zu geben. Unsere Gesellschaft hat ja so einen Wahn nach Jugend, der uns Frauen so aufdoktriniert wird. Die Männer müssen ja nicht irgendwie schön dabei bleiben, ne? Also die sollen zwar auch sportlich möglich sein, aber trotz allem tragen ja nun viele andere Männer ihre dicken Bäuche sehr zur Schau und sind fast stolz darauf, was sie sich da reingeschüttet und gegessen haben, was für uns Frauen ja fast undenkbar wäre. Also wir unterliegen ja einem Schönheitswahn, der mittlerweile wirklich schwierig fast zu erfüllen ist. Und ich finde es eine ganz furchtbare Sache, weil wir werden alle älter, das ist die große Gerechtigkeit im Leben oder das Schicksal, was uns allen blüht. Und das mit Würde, Anstand und ein bisschen Spaß zu machen, da spricht ja nichts dagegen eigentlich. Und ich habe persönlich, ich möchte nicht anders aussehen. Also ich möchte einfach nicht mich verändern von außen gemacht. Ich hätte wahnsinnige Angst, dass was schief geht vor allen Dingen. Ich glaube, das ist meine große Motivation, weil die Chance, dass sich was entzündet, dass man irgendeinen Keim sich einfängt, das muss man einfach wirklich auch bedenken. Entweder ist es ja eine große Operation, die viele machen lassen, oder sich Sachen unterspritzen. Ich habe ja sogar Angst vor Needling, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und dann kann ja tatsächlich eine Komplettentstellung passieren. Mhm. Und dann? Oder ein Muskel, der so gelähmt wird, dass dann das halbe Auge runterhängt oder so. Das ist ja, dann wäre mein Job wirklich vorbei. Und nicht nur das, sondern in meinem Leben wäre das natürlich auch dramatisch so. Und also einmal ist es eine ganz große Angst, dann glaube ich persönlich, dass es völliger Schwachsinn ist. Wir versuchen alle so gesund wie möglich zu leben. Wir rauchen nicht, wir trinken nur in Maßen. Wir versuchen ganz gesund zu essen, aber dann spritzen wir uns freiwillig ein Nervengift unter die Haut, was ja abgebaut wird, weil das hält ja nicht. Also abgebaut ist nur so in meinem Verständnis, wird es über Niere, Leber, irgendwie sowas. Und das kann nicht gesund sein. Also ich möchte mir vor allen Dingen nicht in einen gesunden, hoffentlich sehr gesunden Körper freiwillig Nervengifte spritzen. Also so von außen mit Absicht ein Risiko eingehen, finde ich total bescheuert. Und ich bin so dankbar, wie gut es mir geht und was ich für ein tolles Leben habe. Und ich habe so das Gefühl, ich fordere, würde damit das Schicksal so herausfordern. Und dafür bin ich dann doch zu sehr abergläubisch, dass ich das nicht mache. Würde mich das nicht trauen. Und davon abgesehen, glaube ich fest daran, Frauen, eigentlich so, wir müssen alle zusammenhalten. Wenn wir alle einfach normal altern würden, dann wäre doch alles gut. Also Frauensolidarität, und ich lebe das jetzt einfach. Und im Zweifelsfall bin ich die Oma, die auch wie eine Oma aussieht, später, und kriege alle Rollen, weil die anderen alle gar nicht danach aussehen.
Ja, du warst damals die Einzige, ne? Die Einzige.
Ich werde wieder die Einzige, die Alte ist.
Bist du dann die Einzige Alte?
Aber es wird spannend, dann werde ich rauf und runter nur noch arbeiten.
Aber wie ist es? Du arbeitest ja ständig. Also du arbeitest immer mal wieder, du hast immer wieder Angebote, Anfragen. Was ist dein Geheimrezept, dass das 30 Jahre später immer noch so funktioniert?
Ich habe kein Geheimrezept. Und ich habe auch Durststrecken, das muss man einfach so sagen. Das empfindet man vielleicht von außen nicht so, weil es ja auch immer wieder Wiederholungen gibt. Davon habe ich aber nichts. Aber ich habe auch Durststrecken, wo es längere Zeit nichts gibt. Aber ich habe da, glaube ich, so ein ganz sonniges Gemüt. Ich habe keine Existenzängste. Nicht, weil ich so wahnsinnig viel auf der Seite habe, sondern weil ich einfach immer fest daran glaube, geht schon irgendwie. Wird schon immer irgendwie weitergehen und das Nächste kommt bestimmt. Und sich jetzt nicht wahnsinnig machen, sondern die Zeit dann auch genießen. Und das mehr oder weniger als interessantes Übungsmaterial mir Leute angucken, reisen und spannende Geschichten aufsaugen oder auch gucken, was gibt es alternativ. Ich habe ja auch in einer Durststrecke, die ich aber mir selbst gewählt habe, weil ich ja mir selber diese Freizeit genommen habe und auf Weltreise gegangen bin, habe ein Buch daraus gemacht und habe ein Buch geschrieben. Habe dadurch entdeckt, dass ich total gerne schreibe und das mehr auch betreiben möchte. Also immer mal gucken und einfach offen bleiben. Also ich glaube, ich bin, was das angeht, Gott sei Dank ein sehr positiver Mensch, der nicht so sehr von Ängsten getrieben wird. Aber ich drehe auch sehr gerne. Also das ist schon, ich merke dann immer, wenn ich am Set dann wieder mal bin und ein tolles Projekt mache, das freut mich dann auch sehr.
Wie machst du das mit deinen Söhnen, wenn du drehst? Du bist ja alleinerziehend seit geraumer Zeit. Wie kriegst du das alles geregelt und gewuppt?
Mit viel Organisation und auch mit einigen Absagen, die ich tätigen musste. Also ich hatte vor einiger Zeit auch wieder eine Anfrage für eine größere, längere Serie außerhalb von Berlin. Das konnte ich leider wirklich nicht erfüllen, weil das auch an einem Ort war, wo ich nicht so einfach weggekommen wäre und nicht hätte pendeln können oder so. Darauf verzichte ich dann halt auch wirklich. Und ansonsten mit ganz, ganz viel Organisation. Aber ich glaube, das kennen die meisten berufstätigen Alleinerziehenden, dass Organisation alles ist.
Absolut. Super. Ich könnte dir noch stundenlang weiter zuhören. Es ist total spannend, mit dir zu reden und dir in dein lachendes Gesicht zu schauen. Was ist noch dein großer Wunschtraum, den du so auf deiner persönlichen Bucketlist hast? Gibt es da einen?
Also es wäre ganz cool, wenn ich jetzt mal im Lotto gewinnen würde und millionenschwer durch die Welt reisen könnte. Aber gut, das wird wahrscheinlich schon allein deswegen nicht eintreten, weil ich meistens nicht spiele. Das ist ein bisschen blöd, wenn man dann gewinnen will. Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht so eine große Liste. Also für mich ist es wirklich versuchen, die Zeit, die ich frei habe, wirklich zu genießen, mit meinen Kindern zu genießen. Mir auch immer mal wieder selber zu sagen, hey, das ist so im Hier und Jetzt zu leben und ich immer zu gucken, wo geht's als nächstes hin und was macht man als nächstes. Ich glaube, das kennen wir alle. Und sich darauf zu konzentrieren, was das heute ist und das Morgen. Aber ansonsten eine große Bucketlist habe ich nicht. Also ich guck mal, was das Schicksal für mich bereithält und glaube daran, dass es spannend wird.
Ach klar, strahlt's auch von innen heraus. Doch super. Dankeschön.
Danke auch.
So, jetzt habe ich noch eine Überraschung. Es gibt nämlich, das habe ich mir überlegt, am Ende jeden Podcasts einen Fragenhagel. Du hast keine Zeit nachzudenken. Ich stelle dir jetzt wirklich einen Fragenhagel.
Immerhin unterstellst du mir damit, dass ich ansonsten nachdenke.
Ja, okay. Ich...
Gibt es sowas wie weiter oder sonst irgendwas, wenn ich es nicht weiß? Oute ich mich jetzt als blöd und blond?
Das Problem ist, wenn du weiter sagst, kommen immer mehr gemeinere Fragen. Also ich würde eher nicht weiter sagen.
Okay.
Ja? Und du hast maximal eine Sekunde Zeit, sonst mache ich...
Ich hoffe, das ist sowas Lieblingsfarbe, weiter. Lieblingszahl. So.
Tina Roland, der Fragenhagel beginnt. Deine Größe?
1,60.
Dein Gewicht?
50.
Was ist dein schlimmster Drehmoment gewesen?
Hatte ich nicht.
Hast du es jemals mit Online-Dating versucht?
Nein.
Hattest du früher Haustiere?
Ja.
Welche?
Ein Hasen, Fridolin.
Hast du jetzt Haustiere?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich so oft unterwegs bin und dann wären die alleine und die können sich nicht selber füttern. Doch, ich habe vergessen. Ich habe in einem kleinen Teich, da sind hoffentlich zwei Fische drin und mehrere Frösche. Gilt das als Haustiere?
Ja. Mehr oder weniger, ja klar. Wie lautet dein Spitzname?
Betty oder Tina. Beides ist nicht mein vollständiger Name.
Sondern?
Bettina.
Bettina?
Ja.
Ah, das wussten wir auch noch nicht. Das ist ja interessant. Hast du jemals geklaut?
Ja.
Was? Erzähl.
Naja, gut, wer hat das nicht irgendwie in der Schulzeit? So mal was Kleines. Aber ich bin so schlecht, ich lüge so beschissen und ich habe mich so blöd dabei gefühlt. Das war's nicht.
Okay. Was war dein schlimmstes Fach, deine schlimmste Zensur?
Latein 6. In einer Klassenarbeit, nicht auf dem Zeugnis. Aber auf dem Zeugnis eine 5 und ich musste eine Kack-Nachprüfung machen.
Okay.
Die ich auch noch versemmelt habe.
Oh. Okay.
Ja, Mist.
Wie gehst du damit um, dass einige Herren den Playboy für sonstige Möglichkeiten nutzen, auf dem du bist?
Was machen die?
Als Schiffsvorlage?
Viel Spaß wünschen und ja, danach die Hände waschen oder so. Keine Ahnung.
Super Schlusswort.